Nerdy by Nerds Audio Podcast Nummer 20 am Mikrofon der Joey zusammen mit dem Andy, dem Butch und dem Fonso. Heute haben wir ein ausdehntes Watch I've Been Playing, dann ein paar Test News, News von EA, von Adobe zu der neuen Xbox und dann noch einiges Ausschweifendes zu Iron Man und Kino im Allgemeinen. Da sind wir richtig, bleibt dran. Hallo miteinander.
Salut.
Hallo zusammen.
Damals sind wir in der ziemlich kompletten Runde. Das gibt es leider nicht ganz so oft, aber hoffentlich ein bisschen mehr. Wir wollen hier gerade starten mit unserem üblichen Watch I've Been Playing. Ich mache sonst hier gerade den Anfang. Ich war ja eigentlich mehr am Zeug schauen, als wirklich am Zeug spielen. Iron Man natürlich gesehen, aber da sage ich jetzt noch nicht viel dazu, weil zu dem kommen wir nachher. Dann habe ich mal Django Unchained nachgeholt. Den wollte ich schon lange mal schauen, aber habe es damals im Kino irgendwie nicht geschafft. Und habe den jetzt nachher noch geschaut. Ich weiss nicht, ihr habt wahrscheinlich alle auch gesehen.
Ja, ich habe ihn gesehen.
Du hast eh jeden Film gesehen, was es gibt. Ich war eigentlich recht erstaunt, halt, wie irgendwie es erwartet war. Stirbt jeder Charakter, der im Film vorkommt, fast jeder. Mhm. Und jetzt da noch nicht viel Spoiler, aber er hat mir wirklich gefallen, er ist einfach unterhaltsam.
Ich finde einfach der Schauspieler, der Walz.
Der Walz, ja.
Finde ich einfach super.
Ist noch lustig, ich musste leider auf Deutsch schauen. Und da gibt es so eine Szene, wo er im Film quasi müsste Deutsch reden, weil er Deutsch ist. Mhm. Das ist halt wurde, sie haben es halt nicht können, einfach nicht geschafft, das zu machen. Weil es geht einfach nicht, oder? Ich kann nicht plötzlich Französisch reden oder so. Und dann redet er halt einfach immer noch Deutsch und das ist auch ein bisschen lustig. Aber ja, ich will da nicht zu lange bei dem bleiben. Schau dann, er ist wirklich unterhaltsam, wenn er mal zu Abend heimkommt und irgendwie noch einen guten Film schauen wollen, ohne zu viel da oben studieren. Der ist halt tiptop. Dann, was habe ich noch gemacht? Ich habe mal wieder beim Jeremy ein bisschen Wii U gespielt, Mario wieder gespielt und so. Ich muss sagen, es macht wirklich Spass, weil das Bildprinzip, das man seit dem NES kennt, das verhebt einfach. Das ist jetzt noch lustig. Auch wenn ich nach wie vor natürlich eben finde, sie hätten den Wii U Tablet Controller ein bisschen besser müssen nutzen. Ich glaube, da stimmst du mir auch noch zu. Vor allem im Singleplayer wird er eigentlich gar nicht verwendet. Das ist ein bisschen schade. Vor allem bei einem First-Party Mario-Titel könnte man eigentlich schon sagen, ja, da hätte sich etwas müssen überlegen. Aber das Game ist trotzdem funny. Ja, wir haben dann rund ums Tablet noch so ein paar Ideen gehabt, aber zu denen kommen wir dann ein bisschen später noch. Was habe ich noch? Was bei mir aktuell noch gross ist, ich plane mir eine PS3 zu kaufen. Das war eine spontane Idee, weil eine PS4 wird ja nicht rückwärtskompatibel. Das heisst, ich habe das Gefühl, ja, es gibt doch recht viele Titel, die ich noch spielen sollte. Und dann kann ich mir die mal noch anschaffen, weil mittlerweile ist PS3 relativ günstig. Games dazu, also da gibt es Sachen, die da angerührt werden, fast schon. Oder irgendwelche Complete Editions und so weiter. Oder ein paar Remakes von Titeln, die ich früher schon verpasst habe. Für so Sachen sind HD-Remakes noch gut, wenn man das Originalspiel nie gespielt hat. Alles so Zeug, die ich gerne nachholen würde. Und wenn ich da meine ganze Liste abarbeite, dann sollte ich das sicher über das Sommerloch lange, wenn nicht sogar schon fast bis zur ersten Preissenkung von der PlayStation 4. Oder sagen wir zumindest bis mal Kinderkrankheiten aus. Gepatcht sind. Ich habe da Sachen von God of War natürlich, die Uncharted, dann gibt es so Sachen wie Shadow of the Colossus, was noch als Remake gibt, dann kommt noch das Final Fantasy X2 Remake und so weiter und so weiter. Also Hours of Entertainment, wie man da jetzt würde sagen, in einer Werbung. Das habe ich also vor. Jetzt bin ich eben eine PS am probieren, günstig zu bekommen. Vielleicht auch eine, die noch rückwärtskompatibel wäre, wäre noch recht cool. Das Problem ist nur, dass ich dort noch ein paar Zusatzinvestitionen tätigen muss, dass mir die auch genug kühl bleibt, dass sie mir nicht irgendwie nach 2 Monaten stirbt, weil sie irgend so eine Yellow Light of Death erleben muss, was leider sehr häufig ist bei diesen Modellen. Mal schauen, wie da die Aktion endet. Was ich wirklich noch ein bisschen gespielt habe, vor allem dann, ist noch ein bisschen auf dem Smartphone, ein bisschen Real Racing 3, dann so ein bisschen übliche Verdächtige wie FIFA. Und dann noch entdeckt, vielleicht noch ganz kurz, Es gibt es The Hobbit Kingdom of Middle-Earth Game für Smartphones. Ist eigentlich eine Art wie ein Browser-Game, einfach auf einem Smartphone. Und es sieht halt ja ein bisschen hübscher aus, als man es vielleicht von einem Browser-Game kennt. Wobei das hat sich jetzt auch gewandelt in den Jahren. Man muss einfach seine City aufbauen, ein bisschen wirtschaften. Und rundherum gibt es halt andere Spieler, dann könnte man die invaden und so. Aber so weit bin ich noch nicht. Ja, ist noch lustig. Es ist gratis. Von EA, also da könnt ihr schon denken, wie das rauskommt. Also ihr könnt da halt in-game noch irgendwelche Rohstoffe mit echt Geld irgendwie kaufen und so. Aber mal zu mir schauen, ist sicher cool. Eben The Hobbit Kingdoms of Middle-Earth. Ja, wie sieht das bei euch aus? Machen wir sonst hier gerade die Runde von so?
Ja, also ich bin in letzter Zeit auch nicht mehr so zum Gamen gekommen, aber wenn ich etwas gespielt habe, dann war es Dishonored gewesen. Das war ein Game, das ich schon immer anfangen wollte, weil es irgendwie noch gut tönt. Es war noch recht erwartet gewesen. Und wie ich es angespielt habe, ja, es gefällt mir eigentlich sehr. Es ist eigentlich nicht so gewohnt, wie man es von halt Bethesda kennt.
Aber es ist, glaube ich, wirklich noch ein rechter Erfolg geworden und so. Und
ja,
jetzt bist du voll am probieren, das Achievement zu holen, ohne einen killen. Oder probieren
ja, das, gar nicht. Ja, in der ersten Mission habe ich also versucht, einfach niemanden irgendwie ja, zu killen. Aber ich glaube, ich habe irgendwo einen aus Versehen doch.
Aus Versehen,
mir, weil ich ihn irgendwie betäubt habe und dann ist er irgendwo runtergefallen. Oder ist es nicht bei einer Explosion gelegen. Ja, aber... Ja, ich wollte es eigentlich schon so probieren, schon alle Achievements zu erreichen.
Okay, ja, das könntest du mir das erstmal noch auslehnen, weil das habe ich auch gedacht, sollte man mal spielen, weil es ist doch irgendwie ziemlich gelobt worden.
Ja.
Ja.
Und ja, Hobbit, das Browsing habe ich auch gespielt auf dem Handy, aber dann ist mir jetzt irgendwann einfach, weiß nicht, ich habe es einfach wie vergessen ein Manchmal kann man also Allianzen beitreten und so, aber es fangen, die Leute fangen immer an zu betteln wegen Ressourcen oft.
Ah, schön.
Aber ja, eigentlich ist es sehr schön gemacht. Das habe ich auch ein bisschen spielen. Sonst bin ich eigentlich immer noch am League of Legends spielen, recht aktiv. Und nebenbei schaue ich noch, eben jetzt oft die Serie, die neue Serie Hannibal. Finde ich sehr interessant. Ich habe die Film über Hannibal Lecter anfangen, also Dragon Dilemma natürlich und Red Dragon und so weiter. Oder der Film Hannibal Lecter. Und jetzt die Serie, die jetzt erschienen ist, ist Hammer, finde ich. Ja. Und auch eine andere Serie, die gestartet hat, wie Vikings. Oder die neue Staffel von Game of Thrones natürlich. Ich bin eigentlich die ganze Zeit ein bisschen am Serie schauen.
Gibt es irgendeine Serie, die du nicht schaust? Eine, die du noch nicht siehst.
Ja, das gibt es sicher, aber ich wüsste es nicht ganz.
Dann bist du noch ein bisschen am Mangas lesen.
Ja, Mangas, das kommt immer, jede Woche.
Das haben wir auch angefangen, Butch und ich, oder so halb zumindest.
Ja, wir haben uns da so einen Manga-Reader runtergeladen. um dann so halb legal gewisse... Ja, also die Heftchen kann man ja gar nicht mehr wirklich legal erwerben in der Schweiz.
Ja, und in der Schweiz ist
es halt
sowieso gratis.
Ja. Und?
Und erlaubt.
Ja. Also ja, Mangas lese ich natürlich ein paar, aber das wäre jetzt eine grosse Liste zum Aufzählen.
Mit den Rahmen sprengen und dann noch Comics dazu nimmst, ja, dann sind wir morgen noch da. Okay. So Butch, was hast du so getätigt letzthin?
Also ich habe in letzter Zeit nebst meinem E-Sports-Game League of Legends auch nicht wirklich viel Neues angefangen. Ich habe natürlich immer noch die Wii U ab und zu beim Mario Bros. Wii U weiterzocken. Aber eben, nebst dem habe ich eigentlich vor allem auch Serie geschaut. Flavio hat mir eben auch Hannibal empfohlen. Und ich habe da auch noch beipflichtet. Es ist wirklich eine super Serie. Recht gut gemacht. Und es hat wirklich Potenzial, so eine neue Serie zu werden, die so zu den Must-Watch dazu kommt. Nebst dem schaue ich auch Suits, auch von Flavio vorne. Er ist unser Spezialist, was Serie angeht.
Serie-Junkie, ja.
Und dort ist es, das ist so eine, ja, was soll man sagen, so eine eigentlich Art, ja, es geht um Anwalt. Der Joel ist da unser Unser lebendes Beispiel.
Ja, aber ich habe es eben noch nicht gesehen. Also noch gar nicht. Ich habe da im Moment eigentlich noch etwas anderes zu tun. Hätte ich eigentlich.
Aber wenn man so in Genre gliedert, es ist teils hat es schon so Drama-Elemente, aber es ist auch ein bisschen Komödie zwischendurch, weil eben das Arbeitsverhältnis wird dann so beschrieben und es ist eine gute Mischung vor allem ein bisschen. Und
ich finde Schauspieler echt gut. Ja, habt ihr The Spirit gesehen?
Nein.
Film The Spirit?
Nein.
Ja, der Schauspieler von der Dings macht auch noch mit bei Spirit, der Samuel Jackson.
Ah, oh, okay.
Ja doch, und ich finde auch die Schauspieler von Abyss Süd sind einfach... Es gibt einen, der
Louis.
Louis, der... Ja, ich nur zum Vergrölen. Das ist wirklich gut.
Okay, den muss ich glaube ich wirklich mal noch reinschauen. Ja, was wir noch gemacht haben natürlich, wir haben hier seit dem letzten Podcast noch einiges ja, renoviert, ist falsch, aber ein bisschen aufgehübscht und aufgeneuert in unserem Hauptquartier. Wir haben jetzt noch ein paar Gestelle an die Wand hier. Da fehlen jetzt eigentlich nur noch so ein paar Regal, Tabler-Element und noch etwa einen Toslink-Switch und irgendwie noch ein HDMI und Toslink-Kabel. Und dann wäre das dann eigentlich ziemlich ready und dann folgen dann auch sicher so ein paar Bändchen, dass man sich das da besser kann vorstellen kann. Aber das hat auch noch recht Zeit und Schweiß kostet, aber ich denke, das Resultat überzeugt doch. Wir haben jetzt einiges mehr Stauraum für noch alle möglichen Games, die wir bis jetzt im Schrank hin haben müssen verwahren, weil sie einfach in ihren Platz gehen.
Die können wir sind auch ready für die nächste Konsolengeneration. Da sind die Regalbretter frei und die können dann auch. Also, mein Ziel ist eigentlich, dass wirklich alle Konsolen permanent angeschlossen sind und mit ein paar wenigen Knopfdrücken kannst du von der einen Konsole zur anderen wechseln. Dass dann eigentlich auch das Umkabeln, Umbiegen etc. wegfällt. Dass das ein bisschen eleganter vonstatten geht. Und das ist eigentlich so erreicht. Also sogar alle alten Konsolen, die wir haben, sind permanent angeschlossen.
Mhm.
Der 64, also vom NES bis zur PlayStation 2.
Nein, das haben wir jetzt auch noch dazu bekommen.
Genau, den haben wir auch noch nicht da, den NES. Ja, dann halt die Nintendo-Konsole quasi aufwärts oder SNES, 64, Gamecube und so weiter. Das ist jetzt eigentlich alles ständig benutzbar und einschaltbar. Ja, aber da sehe ich dann noch so ein paar Bildchen dann, in den nächsten, ja, je nachdem, wenn wir es halt mal wieder in IKEA arbeiten, Wochen oder so. Gut, Andy, du hast auch noch zwei, drei interessante Sachen gemacht.
Ja, also rein Gamer habe ich gar nicht so viel können, weil ich hatte so viel los. Nebendran, das Wichtigste war, dass ich meine Lehrabschlussprüfung hatte, letzten Freitag. Und obwohl ich meine Noten noch nicht weiss, was ich weiss, ist, dass ich sie bestanden habe. Und da kann ich natürlich mich nicht als freuen und erleichtert sein.
Ich kann dann mal sicher Gratulation an dieser Stelle.
Ja, danke. Ich habe wirklich jetzt die letzten Wochen nichts anderes rum als das. Und neben dem hatte ich auch noch viel gehabt, was ich mit meiner Partei gemacht habe, wo ich ja dabei bin. Und da bin ich an verschiedene Anlässe immer wieder gegangen mit denen. Und dann ist das Game fast ein bisschen zu kurz gekommen. Aber was ich immer noch ein bisschen mit Zeit genommen habe, ist Luigi's Mansion auf dem 3DS. Oder vielleicht ein bisschen Mario Kart 64 auf dem Emulator, um so Bestzeiten zu machen. Das kann man immer wieder mal so nebenbei. Und was ich mir noch jetzt vorgenommen habe auszuprobieren, ist der ROM-Hack von Ocarina of Time, also Voyager of Time heisst der. Ich habe schon mal den vorgestellt in einem Artikel, in einem Shortblog. Und das Coole an dem ROM-Hack ist eigentlich, dass er in erster Linie so eine neue Story hat und schönere Gegenden und so. Es ist nicht so extrem gameplay-mäßig anders, so viel ich weiß, aber ich finde es nur raus, wenn ich es zocke und dann bin ich gespannt.
Und wie geht es dann mit dem eigenen Task weiter?
Das ist momentan ein bisschen weggefallen, weil ich eben viel rumgehabt habe. Zum Glück habe ich dafür jetzt wieder mehr Zeit. Nur noch ein paar letzte Prüfungen in der Schule habe ich noch die nächste Woche. Und dann, wenn das durch ist, ja.
Gut, in dem Fall können wir sonst hier das Watchmen-Playing abschließen. Es ist, glaube ich, schon genug lang jetzt. Oder hat jemand noch gerade etwas, was er noch möchte anfügen? Sonst gehen wir hier weiter, entfernen uns noch nicht so weit vom Speedrunning, weil du, Andy, hast noch so zwei, drei interessante News für Speedrunner, hast du gesagt?
Ja, also zunächst einmal hat es bei der Seite Zelda Speedruns ein komplettes Update gegeben, weil Zelda Speedruns ist ja von allen spezifischen Speedrun-Communities, wo es um eine bestimmte Serie geht, ist das die grösste. Und von Zelda Speedruns aus ist auch Speedruns Live entstanden. Also es ist eine ziemlich relevante Seite. Die haben jetzt einige grosse Änderungen vorgenommen. Das Ganze ist, Seitenstruktur ist anders und natürlich besser organisiert. Die Leaderboards für die einzelnen Games sind nicht mehr so versteckt. Und es hat endlich auch Leaderboards für alle Zeldas, was es gibt. Und sie haben ein bisschen bei den Kategorien aufgeräumt. Das heisst, sie haben alle Kategorien rausgenommen, wo das Game nicht beendet, damit es da was einheitlich ist. Und sie haben wirklich gemacht, dass es nicht mehr so unterschieden wird, die einzelnen Regionen. Das kann man einfach separat einstellen, aber es ist grundsätzlich das gleiche Leaderboard. Das sollte alles viel einfacher machen. Und was momentan noch dran sind, sind die einzelnen Game Resources updaten. Also, so wie Wissensdatenbanken sind das für die einzelnen Zeldas. Also dort findet man wirklich alles über die. Von der kleinsten Versionsunterschied bis zu Speedrunner-Tricks. Das sind wirklich die grössten Zelda-Nerds ever. Sehr zu empfehlen für alle Zelda-Fans. Und die nächsten Sachen, die es noch gibt, die sind relevant vor allem für Taser. Der BizHawk-Emulator hat einen neuen Core bekommen. Das ist ja der Emulator, der gemacht wird von den Leuten von TAS-Videos. Und der ist der einzige Emulator, der eigentlich spezifisch für TASing gemacht wird und darum ziemlich komfortabel zum Brauchen ist. Neben allen bestehenden Systemen hat sie es nämlich auch endlich PS1 integriert. Und wer je TASes gesehen hat von PS1, weiß, dass die Emulation sehr zu wünschen übrig lässt und sehr mühsam sind die Emulatoren. Und wenn sie das wirklich erfolgreich in BizHawk reinporten, der beste Core, was dafür gibt, dann wäre das ein riesen Fortschritt und man könnte vielleicht endlich so Klassiker wie Rayman tasen. Und sonst.
Was ist denn bislang dort das Problem gewesen? Jetzt einfach zu viel gelaggt oder einfach das Spiel nicht kompatibel?
Zum Teil sind sie rein gar nicht gelaufen. Auch sehr grosse Namen und das ist eigentlich schade, finde ich. Auch wenn es einfach wegen einem schlechten Emulator nicht geht. Und ja, sie tun auch immer Bugs haben und so Sachen. Oder die Grafik ist komisch emuliert. Und unter diese Kategorie fällt es eben auch Donkey Kong 64 für, ja, N64, man kann es bereits ahnen. Für diese Konsole gibt es nämlich auch keine vernünftigen Emulatoren. Es wird vermutlich in der Zukunft auch mal auf BizHawk geportet. Aber bis das so weit ist, kann man nur die man hat, ein bisschen verbessern. Und zum Glück hat sie jetzt die Chronic Keys, wie immer muss sie das machen, Donkey Kong 64 ein bisschen angepasst, sodass endlich die kaputte Physik richtig emuliert wird. Und das heisst, man kann es tasen. Weil vorher hat es nicht so viel Sinn gemacht, ein Game zu tasen, wo du eigentlich weißt, jeder Bug, den du ausnutzt, ist nur wegen schlechter Emulation und nicht auf Konsole möglich. Das wäre ja irgendwie so fast Cheating und darum hat
man. Ja, das wäre ein bisschen unrealistisch.
Ja, darum hat man das immer außen vor lassen. Abgesehen davon, dass es fast nicht gegangen ist. Und ja, jetzt heisst es, wird es einen Any%-Test geben und alle sind gehypet für den, weil Donkey Kong 64 ist eines der glitschigsten Games, was es gibt.
Das habe ich, glaube ich, nie durchgespielt, obwohl ich es ziemlich geil gefunden habe, damals noch.
Ja, es ist ein bisschen schade, Donkey Kong. Es gibt keine Möglichkeit, das zu zocken, außer du hast einen N64 oder du emulierst es, weil es gibt keinen Re-Release oder so, kein Remake. Hat ein bisschen damit zu tun, dass es von Rare ist und Rare gehört nicht mehr Nintendo, aber das Franchise Donkey Kong ist von Nintendo.
Ja, aber ich meine, das ist nicht so ein Problem, sondern Nintendo 64 haben wir auch noch irgendwie etwa 3. Kann man das einfach dort draufstecken. Aber das ist ein Game, das auch noch recht lang geht halt. Also einfach das mal wieder spielen, da hat man schon etwas vor.
Aber ja, quasi die News sind, Zelda Speedruns ist updated und die Anzahl von Games, die man testen kann, ist gestiegen oder wird noch steigen.
Gut, dann machen wir sonst gerade weiter mit der News, die ich noch recht lustig fand, weil sie ist recht kontrovers im Internet behandelt wurde. Und zwar ist ja eigentlich LucasArts im Prinzip ja geschlossen, ist falsch, aber sagen wir, auf Eis gelegt worden nach der Übernahme durch Disney, was ja zuerst auch schon recht für Aufruhr gesorgt hat. Was jetzt sie einfach noch machen, sie wollen, also LucasArts will selber keine Games mehr entwickeln. Das Einzige, was sie noch machen, ist die Franchises verkaufen, also die Lizenzen verkaufen. Und das ist eben auch gerade passiert. Und wer hat es gekauft? EA. Da ist natürlich das Gebäsche losgegangen. Und ich weiß gar nicht, da Andy, du bist ja auch noch ein rechter Star Wars-Fan. Was meinst du dazu? Hätte ich das relativ geschockt oder so? Nehme ich jetzt mal an. Du bist eigentlich zu den EA-Freunden.
Nein, nicht wirklich, aber ja, ich kann mich jetzt da nicht wirklich zurückerinnern, wenn ich zuletzt so ein klassisches LucasArts Star Wars gespielt habe. Was ich
eben, das finde ich eben das Lustige, weil ich habe jetzt so ein bisschen auf Twitter rumgesurft und habe so, ja nein, EA und jetzt die Welt geht unter und so. Und wenn man eben zurückschaut, die, ich weiß gar nicht, welches letzte Game war, wo wirklich von LucasArts selber war. Weil LucasArts ist früher oder in letzter Zeit häufig nur noch als Publisher auftreten. Die wirklich guten LucasArts Games, die sind halt schon ewig alt, also wenn man da an Monkey Island und so denkt. Und darum verstehe ich die Aufregung nicht so. Und wenn ich jetzt weiss, EA, okay, die haben etwas wie DICE, wo Battlefield macht, und wenn jetzt jemand, der ein Battlefield macht, nachher ein Battlefront macht, dann kommt das wahrscheinlich besser, als das LucasArts irgendwie angebracht hätte. Und darum muss ich unter dem Strich sagen, finde ich das gar nicht so eine schlechte News, dass jetzt da die Lizenz an EA gegangen ist.
Also was habe ich wirklich zuletzt gespielt, das Star Wars? Das sind noch die Knights of the Old Republic Games. Und die sind ja nicht von LucasArts entwickelt worden.
Was gibt es noch? The Force Unleashed?
Right? Force Unleashed, ja. Wobei Force Unleashed, ich weiß nicht, ob das von LucasArts noch gemacht worden ist, wahrscheinlich auch schon nicht mehr. Ich habe auch noch rasch geschaut, zum Beispiel zu Battlefront 2 zum Beispiel, das, was ich zuletzt auch noch gespielt habe, wirklich cool ist. Das ist auch nicht entwickelt worden von LucasArts, das ist lediglich published worden von LucasArts. Darum finde ich das immer wieder interessant, also allgemein kommt jetzt irgendwie eine News, dann der Shitstorm geht durchs ganze Internet und abgesehen davon, dass man 3 Tage später nichts mehr davon hört, ist es, wenn man zweimal darüber denkt, eigentlich gar nicht so eine tragische Sache.
Es gibt ja jetzt eben das Battlefront, wo du angesprochen hast, da wird ja jetzt 3 entwickelt. Und erst kürzlich haben sie noch interessanterweise auf Twitch ein Let's Play gestreamt vom noch nicht releaseden Battlefront 3. Und was man gesehen hat, das sieht wirklich recht vielversprechend aus.
Es sieht voll Battlefield-mäßig aus.
Also es wird ein Shooter, wie man so in der heutigen Zeit erwartet, aber eben mit den bekannten, coolen Features aus dem Star Wars-Universum. Also,
mit X-Wings rumfliegen und so.
Es ist, so wie es aussieht, wird es wirklich viele verschiedene Gameplay-Elemente versprechen, von den verschiedensten Fahrzeugen bis Raumschiffschlachten.
Auch Settings und so, die man aus dem Film kennt. Mal hast man irgendwie ein bisschen in der Wüste, dann natürlich so Eislandschaften bis zu Weltraum und so. Also es ist wirklich noch ein bisschen vielversprechend eigentlich. Also ich bin ja so, das ist ein Star Wars Game, das ich mir noch anschauen könnte. Also
Battlefront habe ich schon immer mega gefunden von Star Wars. Und auch schon nur die Raumschlachten, wo es geht und so. Das hat wirklich Spass gemacht. Das ist das Game, das man früher halt auch aufgezockt hat.
Ja, was jetzt leider ist, dass EA eigentlich im gleichen Zug nachher gesagt hat, ja, wir haben jetzt mal die Lizenz gekauft, aber wir planen jetzt vorerst gerade nichts gross dran zu machen. Darum, ich weiss jetzt nicht, werden sie sich vorerst gerade nicht so darum kümmern, müssen wir halt abwarten, was da passiert. Aber ich denke, es kommt sicher nicht so schlecht, wie man da zuerst befürchtet hat.
Das letzte wirklich grosse Star Wars Spiel war auch das MMO, nehme ich mal an, also das Old Republic.
Ja, aber eben, das ist wahrscheinlich irgendwie...
Das ist von der Mass Effect. Yes.
Genau, BioWare.
BioWare, genau. Und ich habe selber mal ein bisschen gespielt. Ja, nicht so weit bis Level 20 oder so. Ich habe es eigentlich ziemlich gut gefunden. Also, es ist schon, vor allem wenn alles, alle Dialoge, Audio sind, also wenn man wirklich voll auf Deutsch. Und dann also Sequenzen, es ist viel hochwertiger, habe ich es empfunden, als andere MMOs. Und das ist einfach Star Wars.
Also das sage ich halt ziemlich gut angekommen.
Recht verkauft, also.
Aber ich glaube eben Free-to-Play mittlerweile, also auf dort ist eine, glaube ich, Spielerbasis dann auch mal ein bisschen abgerutscht.
Aber ich habe das so mitbekommen, dass die Verkaufszahlen vor allem am Anfang riesig waren und da dran recht groß. Das ist
mega erwartet worden.
Dass ich quasi irgendwie am Schluss noch Server-Überlastungen hatte, aber es kann sein, dass sie zum Free-to-Play gewechselt haben, weil das vielleicht heutzutage sowieso fast eine logische Schlussfolgerung ist.
Ich hätte ja sowieso eigentlich in erster Linie ein Knights of the Old Republic 3 quasi wollen.
Ja, Old Republic ist natürlich auch
ein... Ja, nein, das ist nicht das Gleiche, das ist nicht das Gleiche. Ich will nicht so ein doofes MMO, ich will so ein RPG wie die erste.
Ja, ja, also das meine ich, ja. Das, was du erwähnst, ist ja irgendwie auf der...
Xbox erschienen.
Genau.
PC, ja.
PC. Finde ich so schade, ich hätte so gerne PlayStation. Ich hätte so gerne gesagt.
Ja, und dann eine weitere News, die von EA noch so ein bisschen die Runde gemacht hat, ist, dass... John Anderson, der ist Technical Director, verantwortlich für Frostbite Engine, hat gesagt, dass sie Frostbite Engine, die neue, kommen, die nicht supporten auf der Wii U. Warum genau, haben sie nicht gesagt, ob das vielleicht ja, der schwächelnde Absatz oder ab der Grafik liegt, das weiß ich jetzt nicht. Ich kann je nachdem ein bisschen schade sein. Weil, ja, das Frostbite Engine, das ist nicht nur Battlefield, das ist auch Mass Effect, das ist Need for Speed und so weiter, die Comedy. Ja, dann müssen wir die Sachen halt auf anderen Konsolen spielen, ich weiß nicht, wer
vielleicht... Das kommt noch aus Mass Effect raus.
Ich weiß nicht, ob
man... Das ist ziemlich abgeschlossen mit einem schlechten Schluss.
Ja, also es könnte ja locker mal noch ein Prequel und so geben, also ich bin mir sicher, dass die Serie nicht jetzt einfach fertig ist, nachdem sie so erfolgreich ist.
Ja, aber der Schluss hat schon ziemlich... Drei, also...
Haben sie sogar noch gepatcht, oder? Weil die Leute so krass geflamed haben.
Ja, das finde ich schade. Ich meine, wenn die Entwickler oder wenn die Schreiber von der Story, wenn die das Gefühl haben, das ist jetzt ihr Ende, das wollen sie so haben, dann muss man das auch respektieren. Aber klar, es war nicht wirklich so überragend gewesen. Vor allem, es hat mehr als einen Schluss gehabt, aber es war nicht wirklich anders gewesen. Und dann nicht spoilern und so, aber... Es war nicht wirklich verschieden gewesen. Die ganze Reihe an sich, die ist zum Glück, finde ich, schon gut rausgekommen. Also, ja.
Ich habe sie nie angefangen, weil ich genau gewusst hätte, dass die Wertaufstunden drinnen verschwinden in so einer Mass Effect Serie. Aber ich habe eigentlich praktisch immer nur Gutes gehört. Auch wenn sie, glaube ich, vor allem vom 1 zum 2 noch recht RPG Teil zusammengeschrumpft haben und ein bisschen mehr auf Action sind.
Ja, das ist...
Ja, also das Mass Effect 1 ist ja ziemlich genial, was so die Spielwelt, die recht riesig wirkt, betrifft das ja wirklich, zieht einem rein, aber gewisse Elemente sind halt schon recht RPG-mässig, dass zum Beispiel im Kampf hat man so wirklich nicht so actionreiche Kämpfe, sondern mehr so überlegt man sich so Sachen wie, oh, wie stark ist jetzt meine Waffe mit der Skillig und so.
Skill hat vor allem Spass gemacht und auch die Story. Also ich habe Mass Effect nicht wirklich gezockt wegen Gameplay an sich, hauptsächlich, sondern auch wegen der Story. Das spielen wir jetzt auch schon so wie Assassin's Creed. Wenn ich jetzt Assassin's Creed Game, dann ja, ich wollte wissen, was weiter passiert. Das ist einfach eine Story, die dich so mitzieht, die spannend ist. Das Gameplay wie Assassin's Creed hat sich dann halt auch geändert, ab und zu entweder einfacher, viel einfacher wurde. Das hat ein paar Leute aufgeregt. Ein paar ist egal, also mir ist zum Beispiel egal, weil ich einfach nur die Story wollte wissen. Also, ja, das ist halt unterschiedlich.
Ja.
Mass Effect ist, ja.
Ich kann...
Mass Effect. Ist es halt so gewesen, sorry. Dass einfach noch die Welt noch dazu kommt, wo man jetzt das Gefühl hat, man ist so eine,
ja, also
so eine Science-Fiction-Gesellschaft.
Wir haben ja die Möglichkeit, die ganze, das Universum zu erforschen mit dem eigenen Schiff, wo man sogar im Schiff, wo man leben kann. Und dann kann man von Planet zu Planet fliegen, das ist echt witzig.
Lust wieder weiter zu schauen, so Science Fiction. Wo ich Mass Effect gegamed habe, habe ich einfach wieder mega Lust bekommen auf Science Fiction. Ich habe sogar mal überlegt, ob ich vielleicht Perry Rhodes nachvollese. Also, ich finde es eine verdammt grosse Reihe ist, aber es hat einfach macht Lust auf Science Fiction. Ja, Andy, du hast noch etwas sagen.
Andy?
Ja, ich habe Mass Effect den ersten Teil gespielt. Hat mir sehr gut gefallen mit seinen RPG-mäßigen Gameplay, nicht zu schnell und so. Man kann 1000 Zahlen vergleichen überall und so in den Ausrüstungsmenüs Stunden verbringen. Das ist genau das, was ich so liebe. Und ja, als ich dann herausgefunden habe, wie die nächsten Spiele sind, habe ich nicht so das Interesse gehabt, die auszuprobieren. So cool ist eigentlich auch die Story ist. Aber ja, um nochmal um EA zurückzukommen und dann ihre miese Politik. Also, ja. Ich weiss nicht, was ich da noch gross sagen muss, weil ich habe das unter meinem Textfile, den ich da gemacht habe für den Ablauf vom Podcast, unter Fuck EA eingetragen. Und das ist eigentlich auch so mein Hauptkommentar, aber das ist so der gleiche Kommentar, den ich zu denen so seit Jahren zu sagen habe.
Wenn's aber ja, also du hast jetzt so sogar durchaus recht, weil EA hat ja so einen Award gewonnen. Wo es als schlechtester Konzern oder so.
Ja, irgendwie unsympathischste Unternehmen von den Vereinigten Staaten oder so etwas. Das ist schon vor ein paar Wochen, haben sie da mal so einen ungeliebten Preis gewonnen.
Aber was man halt auch nicht so verwechseln sollte, EA ist ein riesiger Konzern, wo irgendwie verschiedene Entwicklerstudios unter sich vereint. Und am Schluss kommt es darauf an, was für Talent die Personen in diesen Studios von diesen einzelnen Entwicklerteams haben.
Sie machen auch gutes Zeug. Ich meine, so ein DICE-Studio, ich meine, so ein Battlefield, da kannst du dir jetzt relativ günstig kaufen und du hast eben vielleicht einen von den besten Online- oder den besten Online-Shooter, den du im Moment gerade kannst haben. Also ist es so ein bisschen Setting-abhängig, oder wenn du irgendwie nicht auf jetzige Zeit-Shooter stehst, nützt dir auch nicht. Aber Battlefield, die wissen einfach, wie man das muss machen und das ist das Top-Game und das ist auch jemand, der hinten dran steht und da, man kann sie nicht für alles verteufeln, was sie machen.
Aber EA hat da zum Beispiel mit dem Battlefield nur so viel am Hut, dass sie denen Geld zahlen, das Geld zur Verfügung stellen und das dass sie sagen, ja, wir haben noch gewisse Producer-Rechte, zum Beispiel, wir wollen nicht, dass sie das Angebot machen oder so, sondern wir wollen ein bisschen mehr Geld rausholen. Deswegen kann EA zum Beispiel unsympathisch werden, wenn sie anfangen, also es könnte zum Beispiel sein, dass EA sagt, ja, wir machen jetzt ein Abo-Verfahren bei Battlefield, was sie aber zum Glück nicht machen. Aber EA ist auf jeden Fall ein Konzern, der doch noch bekannt ist für so ein bisschen nettere oder weniger nette Varianten von am Kunden dann das Geld aus der
Tasche zu ziehen. Ja, richtig. Wobei, das macht natürlich auch andere und so. Das ist nicht nur EA, aber ja, ich weiss nicht, du sitzt sie mal da, zumals der Support für Schlacht um Mittelerde, also Battle for Middle Earth, ziemlich eingeschränkt haben und so. Seither weiss ich eigentlich, dass man von denen Amis was über den Release vom Spiel rausgeht, ich glaube nicht so viel dürfen erwarten.
Ja, bei mir FIFA geht es auch immer ein paar Jahre und dann ist der Support ein bisschen eingeschränkter.
Ja, ich hatte zwar auch mal so einen lustigen Bug gehabt in meiner FIFA, dass der Ball unsichtbar war. Und das ist also ein recht witziges Spiel mit einem unsichtbaren Ball. aber der Rest, also die Physik dazu und so, stimmt alles etc. Und das haben sie einfach so mal witzigerweise schnell irgendwie auf Twitter etwas gepostet, so, ja, yeah, voll lustiger Bug, so unsichtbar, bla 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 bla. Dann hat man die von EA Sports FIFA wirklich zurückgeschrieben und so. Fragt, ja, in welchem Spielmodus ist das gewesen und so. Ich bin sehr überrascht gewesen, dass die das überhaupt interessiert und so. Ist noch lustig gewesen.
Hast du den Shot aber noch gesehen vom Ball? Oder?
Nein, gar nicht. Du hast nur den Ball. Das Einzige, was du siehst, ist, wenn er zum Beispiel ein Goal geschossen hast, wie sich das Netz so hinterher bewegt hat, dort, wo der Ball auftroffen hat und so. Oder halt der Spiel, ballführende Spieler und so, hast halt auch irgendwie, wenn du hast passen, hast halt einfach gehofft, dass er ihn hat und dann hast du einfach quasi mit den Spielern rumgelaufen und hast gewusst, ja, der hat dann noch irgendwie den Ball. Oder unsichtbarer Spieler hatte ich auch schon einen gehabt, aber beim Gegner, das war ein bisschen scheiße gewesen. Und der ist erst bei den letzten 10 Sekunden unsichtbar geworden. Plötzlich ist der Ball stoppt, mitten im Feld und fährt also komisch im Zeug rumwackeln. Das war noch recht mühsam gewesen. Ja, das viel zu dem. Ein anderes Unternehmen, das vielleicht ja, sich echt nicht unsympathisch machen könnte, wäre Adobe. Und zwar, wir kennen, die haben ja ihre berühmte Creative Suite, also Photoshop, Premiere, Audition, irgendwelches Slash-Zeug und so weiter und so weiter. Dort war es ja bislang üblich gewesen, dass in, ja, was sind das, 2 Jahresabstände oder so, an unserer neuen Edition rausgekommen ist. Im Moment sind wir beim CS6. Und mit dem CS6 haben sie schon parallel eine alternative Kaufvariante quasi eingeführt. Und zwar ist es entweder bislang so, okay, du kannst das CS6 kaufen für extrem viel Geld. Also die einzelnen Programme oder so Packages oder dann gerade Master Collection mit allem. Oder neu kannst du die Sachen quasi mieten im Abo. Also heisst, da ist zum Beispiel dein Photoshop und dein, weiss doch auch nicht was, dein Premiere. Und das kostet 40 Franken im Monat. Und was sie jetzt announced haben, ist, dass sie eigentlich das Ganze kaufst und dann hast du es, wenn es ganz ablösen durch das Abo-Modell. Also das heisst, die ganzen Programme sind dann irgendwie so in der Cloud, die abonniert man, dann kann man sie brauchen und dann gibt es dann auch kein CS7, 8 oder 9 mehr, sondern es gibt dann einfach nur noch den Photoshop, es gibt dann nur noch das Audition, es gibt dann nur noch Streamweaver oder wie das heisst. Und die werden dann immer ein bisschen mit Updates und neuen Funktionen gespeist und nicht irgendwie gerade um ganze Versionen erweitert und es gibt eigentlich nur noch das Abo-Modell. Und ich weiss nicht, ich glaube, das könnte noch ein rechter Fehler sein. Weil ich sage, dass die ziemlich davon profitiert haben, dass die so oft raubkopiert worden sind.
Und ja, sie das haben dann nichts dagegen gemacht. Dass man eigentlich eine, also das ist klar, dass die das so einfach gestaltet haben, dass man das raubkopieren kann, dass die Absicht dahinter ist, dass man einfach Konkurrenz ausschaltet. Denn jeder mögliche Mensch braucht halt Adobe, ob es jetzt legal oder nicht legal ist. Und es verbreitet sich so enorm, dass es zum quasi
zum Führer wird, Marktführer wird. Wenn alle das brauchen, dann steigert das wiederum den Absatz. Und wenn das nicht kommerziell verwendet wird, ist das nicht so tragisch. Und dann die Leute, die kommerziell, also irgendetwas Richtiges damit machen wollen, das heisst, richtige Film, irgendwie richtige Kunst und so, und das nachher irgendwie verkaufen, mit dem Photoshop brauchen, das sind dann die kaufen es dann auch. Und jetzt, wenn sie das so einführen, wird es einfach extrem viele Leute geben, die nicht mehr Adobe Software brauchen werden, weil man sich das einfach schlicht nicht leisten kann. Und ob das ein guter Schritt ist, ich weiß nicht.
Ich denke, es ist eher weniger. Also die Idee an sich, dass es nur ein Photoshop gibt und halt immer nur Updates kriegt, finde ich eigentlich... Also
das ist nicht so tragisch, das ist noch gut, aber...
Das ist so wie so ein Problem hat. Man hat Skype oder man hat... Das Zeug hat man installiert und das wird halt immer patched und wird updated. Aber wenn du das jetzt nicht wirklich kannst kaufen als Software, also ich für dich, das ist einfach zu unsicher. Es kann Leute, Grafiker oder so irgendein Leben vielleicht brauchen, Photoshop und so, und wenn es irgendwann halt so wird, dann wird es halt teurer und...
Ja, es hat nicht so Fixkosten, die irgendwie dazukommen.
Einfach Kosten zusätzlich.
Aber es wird eigentlich darauf herausfallen, dass es sich nur noch Professionelle zutun können. Ja, es ist nicht... also ich denke nicht, dass irgendein Normalverbraucher auf die Idee kommt, irgendwie, ich weiß ja nicht, was das wird sein, 25 Franken im Monat zu zahlen.
Bist du, glaube ich, noch mehr.
Kann auch gut mehr sein, weil ja... Also die Originalverkaufspreise... sind ja recht teuer, also...
Ja, über 400 Stutz, glaube ich.
Wie sind es momentan? Photoshop Creative Suite mit allen Programmen?
Also Master Collection mit allem ist so irgendwie, glaube ich, CS4 oder so, CS5 dazu mal, das ist irgendwie $5,000 oder so gewesen. Und der Photoshop allein kostet irgendwie 450
also das Äquivalenz-Abo-Verfahren kann sehr teuer werden.
Als Student hat man sogar aber noch, glaube ich, noch recht viel, sogar 80% weniger.
Ja, Studenten sind günstig. Oder gerade halt so Schullizenzen, oder wie wir teilweise haben, ja. Ist, dass wir es von der Schule quasi bekommen.
Also heute kaufen und morgen zahlen, ist immer teurer in jeder Art, wo das angeboten wird, in irgendeiner Form.
Vor allem, wenn du denkst, ein Photoshop kostet dich jetzt halt, sagen wir, 450 Stutz oder 45 im Monat. Dann weißt du einfach, nach einem Jahr ist es schon teurer, als wenn du ihn gekauft hättest. Und dann willst du ihn ja vielleicht noch weiter brauchen, weil es gibt ja dann nicht ein neues neuen Photoshop, sondern es gibt nur Patches. Das heisst, da zahlst und zahlst und zahlst. Da musst du also wirklich etwas produzieren, wo dir wieder Geld bringt. Sonst
das ist irgendwie also Mentalität. Das ist die Mentalität von der Industrie heutzutage. Also, es geht so weit, dass am Schluss, zum Beispiel wenn du einen Film schaust, dass es am Schluss keine DVDs mehr gibt, weil die Industrie will, dass der Kunde jedes Mal zahlt, wenn er es schaut, wenn er es braucht.
Und du schaltest halt die Raubkopierer aus, die böse, oder?
Und das, aber das wird da natürlich dazu führen, dass die Leute nie mehr das irgendwie kopieren oder so. Ich weigere mich ja den Begriff Raubkopierer zu benutzen, bei. Weil, ja, je mehr man es verteufelt, desto mehr wird es gemacht, ist ja logisch. Und je schlechter man das Bezahlmodell macht, desto mehr wird es wiederum gemacht. Ja, und es gibt ja immer wieder Beispiele, die eigentlich zeigen, wo die Industrie natürlich nicht zugeht, dass, wenn man zum Beispiel, ja, Musik im Internet lässt, dass das Werbung ist. Ich meine, ich hätte viele Musik mir nie gekauft, wenn ich nicht auf YouTube herausgefunden habe, dass es das gibt. Das nur so als Beispiel.
Das ist tatsächlich so.
Und ja. Ich meine, was tut es so kompliziert, wenn man irgendein uraltes Game auf einem Emulator zockt, aber sonst ja eh nicht mehr kriegt? Who cares? Also, ja, es wird sehr viel Propaganda gemacht und Fakten, die eigentlich in die gegenteilige Richtung gezeigt werden, in den Medien einfach nie thematisiert. Ja,
aber das ist ja sowieso jetzt mit dem Adobe-Ding da, das führt eigentlich dazu, dass die ganze breite Masse von nicht professionellen Leuten keinen Zugang mehr zu der Software und schließt aus, dass irgendein normaler Verbraucher das jemals erwerben.
Das heisst, ihnen schadet es eigentlich, wenn irgendein Filmproduzent gegen Kopien vorgeht, dann denke ich, okay, ja, vielleicht ja, geht ihm etwas verloren oder so, könnte ja sein. Aber gerade Adobe, wo eigentlich profitiert hat von dem. Ich meine, sie haben ja selber an mich Witze gemacht, an ihren Präsentationen haben sie einem so gesagt, ja, eben jetzt Hand auf, wer von euch CS5 gekauft hat und so, und dann haben alle gelacht im ganzen Saal und so. Die haben das irgendwie gewusst und eigentlich, man könnte einfach wundern, was bei denen dazu geführt hat, ihre Meinung, ihre Politik plötzlich zu ändern. Ich denke, das wird sicher eine Gruppe hinten dran hocken, die da Berechnungen gemacht hat und schaut, was rendiert jetzt mehr. Wir haben voll die kleine Userbase dafür, mehr Leute, die zahlen, oder die werden das verglichen haben. Aber es ist halt, ja,
Ein gutes Gegenbeispiel ist halt immer, wie ist PlayStation gross geworden? Ja, aus keinem anderen Grund als dem, dass man die CDs von den Games leicht kopieren kann. Das ist auch bis heute der Grund, warum die PS3 in vielen Ländern von so Schwellenländern und so die erfolgreichste Konsole ist. Weil man, auch die kann man am einfachsten kopieren, von allen Current-Gen-Konsolen.
Ja, und lustigerweise hat man PS3 erst gehackt, nachdem sie die Funktion rausgepatcht haben, alternative Betriebssysteme drauf zu tun. Weil vorher hast du einfach können dein Linux installieren auf einer PS3 für was auch immer. Und das hat dazu geführt, dass es für die Hacker voll uninteressant war, weil sie irgendwie quasi ihr Ziel schon erreicht haben. Und wenn sie es rausgepatcht, haben sie quasi all die Sporthacker angelockt. 2 Wochen später war die Konsole gehackt, 3 Wochen später konnte Games abladen. Das heisst, der Schuss von Sony ist voll hinten raus. Ja. Ja, ich denke, vielleicht noch ganz kurz von Sony weg, schnell zu Xbox. Wir haben Sachen gelesen jetzt in den vergangenen Tagen. Einerseits wenig überraschend, ein Blu-ray-Laufwerk soll jetzt doch recht definitiv von scheinbar recht zuverlässigen Quellen berichtet, soll eins drin sein. Finden wir auch relativ schlau. Ich glaube, da sind wir uns einig, alles andere als Blu-ray zu verwenden wäre wohl doof gewesen. Das ist eigentlich das Format durch eine Box, wäre blöd. Und zudem, sie machen ja auf so krass Multimedia-Mittelpunkt von deinem Wohnzimmer-Konsole und dann kann man auf der nicht einmal eine Blu-ray schauen. Also, das wäre ja ein bisschen widersprüchlich.
Das wäre ziemlich klar gewesen.
Also, außer sie würden dich gerade mit dem zwingen, ja, look, du kannst keine Blu-rays schauen, aber du kannst hier für 9.95 Franken den Film streamen auf Xbox Movie Stream, bla bla, schieß mich tot, wo bei uns eh nie verfügbar wird sein. Und was auch noch lustig ist, in dem gleichen Zug mit der gleichen News, ist auch noch das Always-On-Dilemma kurz angesprochen worden. Da hat es auch einen rechten Aufschrei gegeben von so einem Microsoft-Mensch, der da bei Twitter gesagt hat, ja komm, jetzt regt euch doch ab, Always Online, das ist jetzt halt so, und ja, unter dem Motto, wenn ihr auf dem Land lebt, ziehen halt in die Stadt und so. Das ist dann halt, ja, recht hinten raus eben, der ist irgendwie scheint es auch recht gegangen worden. Die Mitarbeiter auf jeden Fall haben es dann auch gesagt, dass sie auf Always Online dann irgendwie doch verzichten wollen. Ich weiss nicht, ist jetzt halt widersprüchlich, da müssen wir wahrscheinlich warten bis am 21. Geht ja nicht mehr lang.
Ja, da sind wir auf jeden Fall gespannt. Gibt wahrscheinlich auch bei uns bei Nerdman Nerds eine Abhandlung zu der Pressekonferenz von Xbox.
Ja, vielleicht einen kleinen Special-Podcast oder etwas kurz schnell dazu, wo wir uns kurz darüber auslösen. Weil, ja,
aber meine Erwartungen sind, sie müssen sich schon ziemlich etwas einfallen lassen, damit sie da gegen PlayStation und Nintendo ins Feld ziehen können.
Sie entfernen sich einfach weg von ihrer Spielkonsole. Sogar der Peter Molyneux hat kürzlich gesagt, ja, schaut, konzentriert euch besser darauf, eine Spielkonsole zu machen. Weil ich einfach Angst habe. Am Schluss habe ich dort mega viele Musik-Streaming-Features, die ich erstens nicht brauche auf meiner Xbox und zweitens in der Schweiz gar nicht verfügbar werden sein. Oder sie werden, aber ich trotzdem irgendwie indirekt mitfinanziert habe. Und dann auf der anderen Seite habe ich eine PlayStation 4, Fokus auf Gaming, mit noch ein paar interessanten Features, also Sprichwort Streamen und so weiter.
Sharing und so.
Und dann muss ich sagen, Jungs, ich bin Gamer und wenn ich Blu-ray schaue, das kann ich auf meiner PS auch. Und etwas streamen kann ich auch an meinem Laptop oder an meinem PC oder auf der PS selber auch und so. Und euch als nicht verfügbare Microsoft Live American Football Zeug da brauche ich eigentlich sowieso nicht. Und dann kaufe ich mir einfach eine PS fertig.
Also wir wiederholen uns jetzt eigentlich nur darum, bleibt nicht viel mehr übrig als einfach abwarten.
Genau. Darum kommen wir eigentlich mal zum, ja, vielleicht ein bisschen grössten, wo wir ein Wort haben für den Podcast, und zwar Iron Man 3. Fons und ich haben nicht zusammen gesehen, denn Butch hat noch nicht können schauen.
Nein, ich bin bei Iron Man 2 stehen geblieben bisher.
Und Andy, du hast ihn auch gesehen. Ja, Andy, jetzt sag doch gerade, was ist so deine Meinung? Ich glaube, du bist noch ein bisschen am kritischsten eingestellt zu dem Ganzen.
Ja, das hat mich fast ein bisschen gewundert, als ich so die Reviews und so gelesen habe. Aber es hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, ich bin nie so der Marvel-Mensch gewesen. Ich bin immer mehr auf, ja, an DC-Spannender gefunden halt.
Obwohl Marvel viel coolere Heroes hat.
Ich mag widersprechen, aber ja, ich kenne mich schlichtweg nicht so gut aus mit dem ganzen Marvel-Heroes und besonders Iron Man habe ich halt nicht sehr viel Wissen, wo einfach über das Grundzeug hinausgeht. Und ich habe auch die anderen Iron Mans nicht gesehen oder, ja. Und darum bin ich da eigentlich ziemlich unwissend reingegangen. Und wenn es das Ziel von dem Film war, ist, dass man dann trotzdem draus kommt, also dann hat er auf jeden Fall versagt. Weil es hat viel so Story-Elemente gehabt, die so reingebracht worden sind, die sich auf Avengers beziehen und die anderen Iron Man und ja, man sieht es dann einfach, ja, er ist traumatisiert und so. Aber muss gleichzeitig der mega krasse Tony Stark halt sein, beides in einem, hat meiner Meinung nach halt nicht immer funktioniert. Und ja, die Story gesamthaft, so Sachen wie Motivation von den Gegenspielern und warum geht er jetzt da hin oder warum setzt er das jetzt eigentlich erst in dem Moment ein? Es gibt viele so kleine, unlogische Sachen, die sich so zusammenfügen.
Ja, vielleicht storytechnisch ganz kurz, aber das Ganze ist, es würde mir nach dem kurz aushelfen, falls ich irgendetwas verpassen, aber es setzt sicher nach den Ereignissen von Avengers an. Also die Welt ist ja da irgendwie mittelmäßig invaded worden, von, ich sage jetzt mal, Außerirdischen. Die hat das aber können abwehren, oder? Ich denke, das ist nicht so gespoilt, Avengers ist ja schon ein bisschen älter und überraschend ist es auch nicht, dass die Guten gewinnen am Schluss. Auf jeden Fall ist der Tony Stark halt ja immer noch der super erfolgreiche, smarte Typ, aber irgendwie kann er halt nicht schlafen, weil ihn das Ganze doch irgendwie stresst und so. Und so fängt eigentlich das Ganze an. Der Film startet damit, dass er eben so ein bisschen erzählt, der eigentlich ist er so wie am Erzählen und der Film selber, ja, ist eine Art wie noch ein bisschen eine Rückblende, ich glaube, von etwas, was er kürzlich erzählt hat. Bin ich noch richtig? Also im Prinzip erzählt er das Problem und wie er das quasi löst mit dem, was dann halt im Film irgendwie passiert.
Interessanterweise fängt es ja an, eigentlich ganz vorher, irgendwie im Jahr 1999 oder so, dass dort irgendetwas passiert ist. Und er dort, wie so viele andere Superhelden zuvor, sich den eigenen Willen erschaffen hat.
Also, ja, ja. Für mich ist Iron Man 3 jetzt eigentlich so wie eine Episode gewesen. Teil 1 war halt die Aufklärung gewesen, wie ist er entstanden, Iron Man und so weiter. Und ja, und ab dann ist halt wie in einer Serie, auch eine Zeichentrickserie.
Ja, das du ist hast, ich glaube, das Konzept von Marvel. Also ich habe gerade letztens mit euch Avengers Glück.
Avengers, ja.
Und ich hatte dort auch meine Schwierigkeiten gehabt, weil ich Thor nicht gesehen habe. Weil das irgendwie ein bisschen die Story gerade fortsetzt an dem Punkt.
Ja, ich glaube, der Thor ist der direkt vor dem Avengers, ist Thor noch gewesen.
Und eben das, Marvel setzt das quasi voraus, dass ihre Zuschauer, die Vorgänger etc. alle Filme davor schon gesehen haben.
Ja, ein paar Jokes bauen darauf auf, ja.
Aber ich meine, man kann es auch sonst schauen, weil die Story ist immer die gleiche. Die Liebe gegen die Böse und am Schluss
will ich. Und das ist eben auch bei Iron Man 3 so, dass er fängt an mit Erzählen. Man hört ihn als der Erzähler von dieser Geschichte. Und es ist jetzt einfach so, dass Iron Man 3 ist halt jetzt einfach quasi mal, das ist der Alltag von Iron Man.
Ja.
Bösewicht kommt, zerstört viel Zeug, er muss ihn besiegen. Und er erzählt das halt so.
Aber jetzt.
Und der kommt halt der nächste Teil.
Ehrlich, findet ihr, das hat funktioniert?
Ja, also ich bin dort drin, ich habe Iron Man 1 mal zuerst gesehen, oder? Habe mit dem 1 angefangen, logisch, habe ich recht cool gefunden. Dann habe ich das 2 geschaut, der ist dann einfach so, ja, ich hatte so halt noch einen Gegner, den ich besiege, den habe ich ein bisschen mau gefunden, also so typisch zweiter Teil. Da dachte ich, ja, jetzt kommt das 3, ja, der ist wahrscheinlich nachher nicht schlechter, wie man es halt so kennt von Fortsetzung, aber ich bin dann eigentlich, ja, entgegen meinen Erwartungen positiv überrascht gewesen. Er hat ein bisschen viel so pseudo-witzige Elemente gehabt. Ich weiss nicht, ob Disney eben vielleicht noch ein bisschen etwas für die Familie, ich weiss doch auch nicht.
Das ist ein bisschen wie ein Weihnachtsspecial, gewirkt ein bisschen.
Ja, es ist so ein bisschen, ja, jetzt geht halt irgendwie sein Roboter nochmal auseinander in der dümmsten Situation und es ist jetzt mega lustig und so, aber irgendwann hast du es dann auch mal gesehen.
Aber ja, das Blödste ist eigentlich wirklich, dass die Story meiner Meinung nach so ziemlich gar keinen Sinn ergibt. Und ja, es ist ein Superheldenfilm und es basiert auf Comics. Ich erwarte nicht, dass es dort ernst ist, aber ja, gerade die letzten Comicfilme, die wir so gesehen haben, so die wirklich guten, haben gezeigt, dass ein Comicfilm muss nicht bedeuten, dass die Story komplett Trash ist.
Ja, also die Story an sich, wie Iron Man 3, das ganze Konzept ist gar nicht so schlecht gewesen. Ich fand das noch echt gut, auch der Schauspieler vom Bösewicht, den habe ich gesucht, den finde ich, das ist so ein
super Schauspieler. Ja, das Bild ist gut gesehen.
Und einfach, ich habe es einfach schade gefunden, dass Teil von, wie viele Marks hat er gehabt in Teil 2? Irgendwie 12.
Im 2 hat er nicht so viel gehabt. Und jetzt hat er etwa 43 oder so.
43, 42 Mark, also Rüstungen, und auch die kommen nicht wirklich zur Geltung. Die kommen
ja, und ich
später vielleicht ein bisschen, aber.
Ja, da gibt es halt vor allem auch den Teil, aha, jetzt hat er da also seine 3 Millionen Rüstungen, die er einsetzen kann, aber warum tut er die eigentlich erst dort im Climax einsetzen, wenn er doch eigentlich die könnte theoretisch auch rufen vorher, wenn er es wirklich bräuchte? Und er tut irgendwie so eine fadenscheinige Begründung liefern, warum das jetzt nicht geht und so. Und das heisst dann einfach, dass irgendetwas bei der Story halt nicht so aufgeht. So.
Das ist halt ja, also der Unterschied zwischen dem Marvel-Superheldenfilm und DC ist quasi, dass DC, vor allem jetzt mit dem neuen Batman, der Weg gegangen ist, dass sie eben doch ein bisschen eher das Erwachsenenpublikum ansprechen wollen, mit auch einem Anspruch auf ein bisschen Logik.
Wobei der allerneueste Batman ist ein bisschen schlecht.
Ja, also vor allem der neueste Batman hat ein bisschen ein paar Plotholes. Aber ja, also es ist ein anderer Weg, wo sie gehen, auf jeden Fall. Und Marvel hat da mehr so ein bisschen auch eben mit diesen Disney-haften, witzigen Sequenzen gehen sie ein bisschen.
Marvel-Filme sind einfach die Heroes, die recht beliebt sind. Also so wie Avengers ist der Loki super beliebt gewesen. Aber bei DC sind es wiederum die Villains, die auch den Film quasi fast ausmachen. Ich Ich habe das Gefühl, bei DC-Filmen geht es wirklich darum, einen guten Willen zu haben. So einen guten Bösewicht, der spannend ist. Man hat es auch gesehen mit dem Joker, mit dem Heath Ledger, dass der eine super Rolle als Joker hatte. Und dadurch ist der Film auch so geil oder so genial. Und dann bei Marvel ist einfach.
Ist der Hero,
ist der Hero im Mittelpunkt. Ja. Und der Iron Man, der Tony Stark, ist der lustige, der Supertyp mit dem Witz und so.
Aber der wird auch super gespielt. Also ich glaube, es gibt keinen besseren Schauspieler, der den Charakter von Tony Stark so könnte verkörpern. Das passt einfach perfekt.
Ich weiß zwar nicht, wie halt Tony Stark wirklich ist in den Comics. Also ich kann das halt nicht so beurteilen, aber er macht. Der Schauspieler macht es gut. Er auch bei einem Sherlock Holmes quasi. Er hat immer die, die gleiche Rolle fast.
Er ist immer so ein bisschen der coole Typ.
Also,
da.
Also der Robert Downey Jr. spielt ja sich selber eigentlich.
Ja, ja, ist echt.
Er gibt sich in den Medien ähnlich wie der Iron Man.
Ja, das ist für den er sicher passend gewählt. Und ja, was wäre das nächste? Wäre Avengers 2.
Ja,
ja, wäre mal cool. Ich wollte ja einmal den Spider-Man in einem Avengers-Film, weil das ist eigentlich mein Lieblingshero.
Aber das wird es nie geben, weil es auch in den Comics nie so ist.
Er ist halt schon wieder bei den Avengers, aber halt als bei den Teens, also bei den Kindern.
Also, oh mein Gott. Ja, es gibt ja sowieso mega viele Parallelen-Stories.
Die Avengers von S.H.I.E.L.D. und so, wo bei S.H.I.E.L.D. auch noch cool helfen, sind halt Thor, Iron Man, Hulk, das sind die Grossen.
Der Hulk finde ich auch recht cool, wobei es ist ja schon ein bisschen strange jetzt mit Avengers, dass er sich plötzlich so kann kontrollieren kann. Das macht ihn ein bisschen overpowered.
Ja, er hätte sich auch den Comics später kontrollieren können, aber es ist halt. Man kennt ihn als die krasse. Ja, hat das der beste Smasher quasi.
Ja, unzerstörbar, ja.
Also, um nochmal auf den Film Iron Man 3 zurückzukommen, eine weitere Kritik von mir ist halt 3D. Es ist so ziemlich das nutzloseste 3D, das ich in letzter Zeit gesehen habe. Also, ja. Ich habe wirklich das Gefühl, das ist nur da, damit es mehr verlangen könnte. Ich habe keinen Unterschied festgestellt. Und ja, die Action-Szenen, ja, sie haben mich nicht extrem überzeugt, weil ja, ich persönlich habe eine Grenze, wie schnell ich etwas noch folgen kann. Und das ist da darüber hinausgegangen. Ich habe einfach so vieles gleichzeitig auf dem Bildschirm gesehen, es ist so schnell gewesen, ich habe es irgendwann nicht mehr wahrgenommen und ich finde das nicht gut.
Das Gleiche wie mit der Wackelkamera Revolution. Also,
und ich finde, dass mir das jetzt besonders aufgefallen ist in dem Film, ja, muss das so irgendwie speziell gewesen sein, weil bei den letzten DC-Filmen habe ich das Gefühl nicht so gehabt.
Nochmal zum Zurückkommen, irgendwie während der ganzen Born-Identity-Reihe, ist das mit der Wackelkamera aufgekommen? Das ist, wir können ja wirklich da, in den 2000er Jahren anfangs, hat es da irgendwie ein paar Filme gegeben, die plötzlich das Gimmick entdeckt haben, dass man in Action-Szenen möglichst viel wackelnde Kamera muss haben, damit es ein bisschen intensiver wird.
Und dann alle Leute sind kotzen, oder was?
Ja, es ist eben irgendwie mal ein Film gekommen und dann hat sich ein bisschen, Hollywood hat das zu fest ausgenutzt und hat es irgendwie überall kopiert und es ist. Ja, wirklich. Also, es ist nicht ein schönes Bild zum Anschauen und sehr verwirrend und sehr unangenehm auch durchaus, um das anschauen. Und eben vor allem, wenn man das dann noch ins 3D noch reinnimmt, und das kann man vorstellen, dass jeder noch, welcher Kameramann, der dahinter steht, dass der irgendwie so Action-Szenen fast ein bisschen unerträglicher geführt werden mit Wackelkamera, ja, mit 3D, mit. Möglichst viele Flugsequenzen hinter dem Iron Man.
So. Es war auch nicht irgendwie der Film nicht so darauf ausgelegt gewesen. Es war wirklich einfach so dazu. Und ich habe es einfach wieder gemerkt, wenn ich wieder an Hobbit gedacht habe mit ihrer High Frame Rate, das wirkt einfach das 3D viel flüssiger. Und das hast du da wieder gemerkt, wenn du einen quasi normalen jetzt 3D-Film in Anführungszeichen mit Iron Man 3 geschaut hast, dass da das Bild einfach wie weniger flüssig.
Hätte man nachher in 2D schauen?
Ich weiß nicht.
Also man hat die
sonst einfach nicht 3D für einen Film, der auch nicht auf das wirklich ausgelegt ist. Nein. Also zum Beispiel der neue Oz-Film, der gekommen ist, da habe ich von Leuten gehört, die haben das genial gefunden, weil dort ist der Film auch wirklich darauf ausgelegt worden, dass es 3D ist, da kommt Zeug auf dir entgegen, im Sturm, und es kommt einfach wirklich, sie haben darauf geschaut, dass Zeug wie aus dem Bild fliegen, dass sie dir entgegenkommen.
Aber dann nicht so aufgesetzt, oder? Sondern nicht so unter dem Motto, oh, wir planen jetzt die Szene, aber wir brauchen noch ein Stein, der rausfliegt, wenn man
genau,
planet, dafür 3D zu machen. Also, das
schon fast umgesetzt. Du wirst schon fast ein bisschen aufgesetzt, aber das war auch fast auch ein bisschen wie gewollt, gewesen, dass man will, hey, das ist jetzt ein Film für 3D. Und das finde ich fast, man sollte die 3D-Filme auch so machen. Man sollte es nicht für
also ich jeden bin sowieso kein grosser Film. Fan von 3D. Also ich meine, auch beim Hobbit, ich hätte es genau so.
Ich meine, gut, es ist gut. Schauen, aber es war gutes 3D, gewesen, auch mit der hohen Framerate. Und dann ist es
also der Unterschied ist, okay, dass man nicht gerade hat müssen kotzen, wo man das Hobbit geschaut hat. Aber und mir war vielleicht auch noch ein bisschen interessiert beim Hobbit natürlich, dass die 3D-Technik dort ein bisschen besser funktioniert. Also, aber 3D ist ja eigentlich nicht wirklich, das ist, also wenn man 3D schauen will, kann man ins Theater gehen. Oder? Also die Möglichkeiten sind für das Erzählerische im Film gar nicht so spannend, weil das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist wirklich, dass man mit dem 3D-Element spielt, dass man versucht, die Geschichte so zu erzählen, dass die Leute im Bild behaupten, sie seien real
sind
und mit dem Zuschauer kommunizieren wollen.
Sind wir schon im Europapark? Schon mal im 4D?
Ja, 4D, das ist ja super witzlos.
Ja, das ist so Zeug. Wenn, dann machst du dann vielleicht so etwas. Das,
ja, aber das 3D brauchst du nicht mehr. Nee, so
viel erzähltechnisch brauchst du das 3D eigentlich nicht.
Ich habe wirklich nur in 3D geschaut, weil das die einzige Möglichkeit war, in Originalton zu schauen.
Ja, sie werden das Geld abknüpfen. Das ist die Idee, die 3D.
Ja, wobei ich jetzt noch schwenke, ich habe hier noch so einen Kinogutschein verwendet und da bei uns im Kino in Frick habe ich also nicht einmal einen Aufpreis müssen zahlen. Das war noch sympathisch gewesen, weil normalerweise, wenn sie noch Aufpreis hat, dann hat es Gutschein. Aber wirklich, es wäre nicht nötig gewesen, 3D. Also.
Sonst noch ein ganz Detail über den Film. Ich habe den Charakter vom Mandarin äußerst cool gefunden. Also, ich werde nicht weiter darauf eingehen, weil dann würde ich spoilern, aber ja, das ist ein Favorit von mir gewesen. Die Szene mit ihm.
Die Idee habe ich extrem strange. Also es war recht verwirrend gewesen. Ich wollte es hier nicht spoilern. Aber die Idee an sich ist irgendwie ziemlich lustig gewesen. Ja, ja.
Und,
ja, also ja. Ich weiß nicht, wenn man da noch etwas Ende willst du noch etwas dazu.
Also was Superheroes betrifft, der nächste Film, der da für mich ansteht, ist der Superman. Weil ja, ich erwarte doch einiges von dem Film. Entgegen aller Erwartungen von mir, weil ich bin der Letzte, der ein grosser Superman-Fan wäre.
Hey, ich bin der Letzte. Du bist der zweite Letzte
auf ja. Noten. Und sonst halt natürlich den Star Trek muss ich noch schauen. Ja. Ich bin halt so ein bisschen in der Trekkie und dann ist das halt Pflicht.
Star Trek hat es gut eigentlich gut dann bekommen. Also ja, es ist besser als der letzte, finde ich. Star Trek, der ist wirklich zum Empfehlen.
Also der letzte
ist auch dort, gefunden. Das 3D ist gut. Auch dort gut.
Das einzige Problem mit dem Star Trek ist, dass sie, ja, sie können einfach nicht aufhören versuchen, Wrath of Khan zu kopieren, obwohl jeder weiß, dass das nicht geht. Aber also gleichzeitig extrem gehen auf Filme, die weit Serien sind, funktioniert ja auch nicht. Weil wenn man sich so Bewertungen anschaut, sind die Filme, die am meisten wie Serien sind, also wie Folgen von der Serie sind, gehören zu denen, die am schlechtesten bewertet werden. Also das kann es auch nicht ganz sein.
Aber du bist ein rechter Star Trek-Fan, oder? Du hast vieles gesehen.
Ja, also ich habe auch so Lücken bei der Serie, aber ja, ich bin da wohl, was denke ich, schon der grösste Trekkie von uns. Und der, der 2009 gekommen ist, der hat ja schon mit der Kontinuität so ziemlich gemacht, was er will.
Ich habe halt auch Star Trek, also alle Filme, die Spielfilme habe ich alle geschaut, weil ich dort bin ich ein extremer Fan gewesen, vom ersten Film bis der jetzigen habe ich einfach alle geschaut.
Also wirklich von 12. Der Motion Picture bis der?
Ich habe einfach alle, es sind glaube ich 12 Spielfilme.
Ja, sind
gesamte jetzt mit dem neuen. Mit dem halt Kirk und dann plötzlich die neue Generation in einem Film.
Die kommen ja meistens eher schlecht weg, die also TNG-Filme.
Weil ich meine, der Kirk stirbt ja in den Spielfilmen, nicht in der Serie.
Ja, das ist wirklich unnötig, dass man das eingebaut hat. Das muss man mal
das da sagen. Das ist krass gewesen.
Dass er in einem schlechten Film sterben muss, ohne Grund.
Ja.
Ja, dann müssen wir in dem Fall mal noch Star Trek schauen.
Star Trek-Serie von mir, habe ich jetzt angefangen.
Ja, ich glaube, beide Filme, Iron Man und Star Trek, muss ich jetzt im Kino schauen, weil ich bin ja eigentlich sowieso ein großer Fan von diesen riesen Hollywood-Produktionen.
Star Trek lohnt sich auch fast noch zu schauen, cool, aber
wenn musst du nicht in 3D schauen.
Wenn du etwas halt auch kennst, es also, wäre so viel Witz gemacht in dem Film. Mit den Leuten, mit Scotty, mit Chukov und einfach alle, die wichtige Rolle haben im Star Trek Universe. Das ist einfach, wenn du den Film schaust, kann man so viel Witz, so Insiders, das lohnt sich fast nur dann, wenn du Star Trek kennst. Fast.
Ja, aber eben, wenn so ein Statement machen, also eben so Mainstream-Kino, tue ich mir im Prinzip am liebsten nur dann an, wenn ich weiss, dass zum Beispiel jetzt zum Beispiel bekannt ist, Christopher Nolan. Ein Regisseur es schafft, Mainstream-Kino auch zum Beispiel mit einem Genre wie Thriller oder ähnlichem zu verknüpfen. Also das ist irgendwie das klassische Mainstream-Kino, das versucht, irgendwie die grosse Familie anzusprechen, vom Vater bis zum Kind. Das packt man meistens nicht. Und eben, ich weiß nicht, also ich habe den letzten Star Trek gesehen. Da der, von wem war es? Vom J.J. Abrahams.
Ja,
und eben, das ist so einer für mich, das ist wie einer wie Michael Bay, so einer, der auf riesen Kaboom setzt und es ist unterhaltsam im Prinzip nur dadurch, dass man weiss, ja, das ist jetzt mega aufwendig.
Ja, und sogar der Lens Flare produziert nochmal einen Lens Flare und so.
Ja, der J.J. Abrahams ist besonders dafür bekannt, dass er in seinen Filmen extrem viel Lens Flares einsetzt, um seine Filme so ein bisschen auf Hochglanz zu polieren. Und ja, also ich erwarte jetzt auch da nicht, dass es in eine andere Richtung geht. Das ist wahrscheinlich etwa ähnlich wie die Reihe von diesen Transformers. Das wird vielleicht sogar jeder noch eben, also ein bisschen eine Abwärtsspirale geben. Aber was mich überrascht hat, dass der Benedict so und so, der Schauspieler von Sherlock in der Fernsehserie Sherlock, dort sollte eine Rolle haben. Der und Khan. Das ist ein sehr guter Schauspieler.
Er spielt eigentlich einen sehr guten Khan, finde ich.
Also er ist der Bösewicht.
Ja, der quasi der Nemesis von der ganzen Enterprise-Gruppe.
Also vom Kirk.
Vom Kirk, ja. Yeah.
Khan,
ja. Und das ist. Der Schauspieler ist jetzt wirklich drauf gegangen. Also. Vom Aussehen, also als Charakter, ja.
Eben, also daher würde ich vielleicht dem Film doch noch eine Chance geben, weil eben, ich an dem zum Schauspiel noch interessiert bin.
Mhm. Ja, also ich glaube, ich werde ihn auch mal nachschauen, weil sicher der zweitneueste Star Trek hat mich positiv überrascht. Ich meine, mich als Star Trek Nichtkenner hat mir auch noch nicht so schlecht eingeführt, so ein bisschen, weil es halt einfach vorne anfängt, dann ist das noch angenehm.
So, Andy, weißt du, Uhura, ist die immer etwas vom Spock wollen? In der Serie und so?
Also ja, ich weiß es nicht ganz auswendig, wie das war in der klassischen Serie.
Eben, weil irgendwie ist das im Film schon so, dass irgendwie...
Also dort hat es doch eher betont mit dem Kirk, hat die gemeint.
Ich auch, und dann irgendwie ist das cool, dass die zwei zusammen sind. Das
ist mit ihr im Zusammenhang ist ja noch ein historisches Ereignis gewesen, dass das eigentlich gemacht worden ist, das erste Mal in der Geschichte, dass in einer US-Serie eine Kussszene gezeigt worden ist zwischen einer Schwarzen und einer Weißen. Und sie haben dann so weit müssen gehen, dass sie nicht haben können das zeigen, im Fernsehen, sie haben es müssen rausschneiden.
Hey, Texas und so.
Also Star Trek ist schon seiner Zeit voraus gewesen.
Oh mein Gott.
Das ist ziemlich ein Zukunftsfilm.
Ja.
Science Fiction.
Ich würde sagen, wir sind mittlerweile eigentlich schon gut über unseren Zeitplan raus. Wenn wir den Sack hier langsam zumachen an dieser Stelle und was wir vielleicht so schnell ein kleines gehabt hätten, sonst schieben wir aufs nächste Mal. Wie gesagt, wir sind... planen ein bisschen regelmäßiger zu sein und bis jetzt schaffen wir das auch gut. Das heisst, den nächsten Podcast könnt ihr wohl so in ungefähr 2 Wochen erwarten. Wobei sicher noch ein bisschen früher noch etwas kommen wird, in welcher Form denn auch immer, weil wir noch die Microsoft Xbox 720 Infinity oder wie auch immer sie soll heissen, Präsentation haben vorher. Freuen wir uns auf das und hören uns sicher dann wieder. Bleibt mir wie immer zu sagen, merci mal für alle, dass ihr da sind. Endlich mal wieder eine komplette Runde. Gerne ein anderes Mal wieder in 2 Wochen, denn ich bin der Joey. Macht's gut und tschüss zusammen.